Rainer, lies mal vor. Kapitel 16. Das Frühstück. Teil 3.
Ich werde es halten, sagte Morcerf. Doch ich fürchte sehr, es wird eine Entzauberung bei Ihnen eintreten, lieber Graf, da Sie durch romantische Begebenheiten und fantastische Ereignisse verwöhnt sind. Bei uns finden Sie keine Spur von Episoden der Art, wie sie in Ihrem abenteuerlichen Leben zur Regel gehören. Unser Chimborazo ist der Montmartre, unser Himalaya der Mont Valérien, unsere größte Wüste die Ebene von Grenelle, wo man einen artesischen Brunnen gegraben hat, damit die Karawanen Wasser finden. Wir haben auch Räuber, viele Räuber, wenn auch nicht so viele, wie man sagt. Aber diese Räuber fürchten der Weite mehr den kleinsten Spion als den mächtigsten Herren. Kurz, Frankreich ist ein so prosaisches Land und Paris eine so zivilisierte Stadt, dass Sie in allen unseren Departements keinen Berg finden, auf dem nicht eine Telegrafenstange stände und keine etwas dunkle Grotte, in der die Polizei nicht hätte eine Glastür einsetzen lassen. Ich kann Ihnen folglich nur einen Dienst leisten, lieber Graf, und für diesen stehe ich zur Verfügung. Ich kann Sie überall vorstellen oder durch meine Freunde vorstellen lassen. Übrigens brauchen Sie niemand hierzu. Mit Ihrem Namen, mit Ihrem Vermögen und Ihrem Geist. Monte Cristo verbeugte sich mit leichtem ironischen Lächeln. Stellt man sich überall selbst vor und wird überall gut aufgenommen. Ich kann Ihnen also nur in eine Beziehung nützlich sein. Gereicht es mir bei Ihnen zur Empfehlung, dass ich wenig mit dem Pariser Leben vertraut bin, einige Erfahrung im Komfortablen habe und unsere Basare kenne, so verfügen Sie über mich, wenn Sie sich ein bequemes Haus aussuchen wollen. Ich wage es nicht, Ihnen den Vorschlag zu machen, meine Wohnung mit mir zu teilen, wie ich die Ihrige in Rom geteilt habe. Ich, der ich mich nicht zum Egoismus bekenne, aber nichtsdestoweniger vorzugsweise Egoist bin. Denn bei mir würde es, mich selbst ausgenommen, keinen Schatten aushalten. Dieser Schatten müsste der einer Frau sein.
Ah, rief der Graf, das ist ein ganz ehrlicher Vorbehalt. Sie haben mir in der Tat in Rom ein paar Worte von einem Heiratsplan gesagt. Darf ich Ihnen zu Ihrer nahe bevorstehenden Verbindung Glück wünschen?
Meinem Vater ist daran gelegen und ich hoffe Ihnen binnen kurzem, wenn nicht meine Frau, doch meine Braut, Fräulein Eugénie Danglars, vorzustellen.
Eugénie Danglars, rief Monte Cristo. Warten Sie doch, Ihr Vater ist nicht der Graf Danglars?
Ja, antwortete Morcerf. Aber ein Graf neuer Herkunft.
Na, was tut das zur Sache? Entgegnete Monte Cristo. Wenn er nur dem Staat Dienste geleistet hat, welche diese Auszeichnung als gerechte Belohnung erscheinen lassen.
Ungeheure Dienste, sagte Beauchamp.
Er hat, obgleich in seinem Inneren liberal, im Jahre 1829 ein Anleihen von 6 Millionen für den König Karl X. Zustande gebracht, und wurde dafür von diesem zum Grafen und Ritter der Ehrenlegion ernannt. Und so trägt er das Band nicht an seiner Westentasche, wie man glauben könnte, sondern hübsch am Knopfloch seines Fracks.
»Oh«, rief Morcerf lachend, »Beauchamp, Beauchamp, ersparen Sie sich das für das Journal Amusement oder den Charivari, aber schonen Sie in meiner Gegenwart meinen künftigen Schwiegervater.«
Sich an Monte Cristo wendend, fragte Morcerf, »Sie haben soeben seinen Namen ausgesprochen wie einer, der den Grafen kennt?«
»Ich kenne ihn nicht«, antwortete Monte Cristo mit nachlässigem Ton, »werde jedoch wahrscheinlich bald seine Bekanntschaft machen, da ich einen offenen Kredit auf ihn durch das Haus Thomson & French in Rom habe.«
Beim Aussprechen dieser Namen warf der Graf aus seinem Augenwinkel Morel einen Blick zu. Hatte der Fremde auf Morel eine Wirkung hervorzurufen gewünscht, so täuschte er sich nicht. Morel zitterte wie vom elektrischen Schlag getroffen.
»Thomson & French«, sagte er, »kennen Sie dieses Haus?«
»Es sind meine Bankiers in der Hauptstadt der christlichen Welt«, antwortete ruhig der Graf. »Kann ich Ihnen bei diesen Herren in irgendeiner Beziehung nützlich sein?«
»Oh, Herr Graf, Sie könnten uns vielleicht in Nachforschungen unterstützen, die bis jetzt fruchtlos gewesen sind. Dieses Haus hat einst dem unsrigen einen großen Dienst geleistet, diesen Dienst aber, ich weiß nicht warum, stets abgeleugnet.
Ich stehe zu Befehl, sagte der Graf, sich verbeugend.
Aber wir sind vom Gegenstand unseres Gespräches abgekommen, bemerkte Morcerf. Es war davon die Rede, eine taugliche Wohnung für den Grafen von Monte Cristo auszusuchen. Also, meine Herren, wir wollen uns besinnen. Wo werden wir unseren neuen Gast einquartieren?
Im Faubourg Saint-Germain, sagte Chateau Renaud. Der Herr findet dort ein reizendes kleines Haus zwischen Garten und Hof.
Bah, Chateau Renaud, rief Debray. Sie kennen nur Ihre öden, langweiligen Faubourg Saint-Germain. Hören Sie nicht auf ihn, Herr Graf. Wohnen Sie in der Chaussée d'Antin. Das ist der wahre Mittelpunkt von Paris.
Boulevard de l'Opéra, sagte Beauchamp. Im ersten Stock. Ein Haus mit Balkon, der Herr Graf lässt sich Kissen von Silberstoff dahin bringen und sieht, seinen Chibuk rauchend oder seine Pillen schluckend, die ganze Hauptstadt vor seinen Augen vorüberziehen.
»Haben Sie keinen Gedanken, Morel, dass Sie nichts vorschlagen?« sagte Chateau Renaud.
»Doch wohl«, erwiderte lächelnd der junge Mann. »Ich habe einen Gedanken, warte aber, ob sich der Herr Graf nicht durch einen von den glänzenden Vorschlägen, die man ihm macht, verführen lassen würde.« »Nun, da er nicht geantwortet, glaube ich, ihm eine Wohnung in einem reizenden kleinen Haus, ganz Pompadour, anbieten zu dürfen, das meine Schwester seit einem Jahr in der Rue Meslay gemietet hat.«
»Sie haben eine Schwester?« fragte Monte Cristo.
»Ja, mein Herr, eine vortreffliche Schwester.«
»Verheiratet?«
»Seit bald 9 Jahren und so glücklich, als es ein menschliches Geschöpf nur sein kann,« antwortete Maximilian.
»Sie hat den Mann geheiratet, den sie liebte, der uns in unserem Unglück treu geblieben ist. Emmanuel Raymond.«
Monte Cristo lächelte unmerklich.
»Ich wohnte dort während meines halbjährigen Urlaubs,« fuhr Maximilian fort, »und stehe mit meinem Schwager Emmanuel mit jeder Auskunft zu Diensten derer, der Graf bedürfen sollte.«
»Einen Augenblick!«
rief Morcerf, noch ehe der Graf von Monte Cristo Zeit gehabt hatte zu antworten.
»Bedenken Sie wohl, was Sie tun, Herr Morel. Sie wollen einen freien, schrankenlosen Reisenden, Simbad den Seefahrer, an das Familienleben fesseln. Sie wollen aus einem Mann, der gekommen ist, Paris zu sehen und zu genießen, einen Patriarchen machen.«
»Oh nein«, erwiderte Morel lächelnd. »Meine Schwester ist 25 Jahre alt, mein Schwager 30. Sie sind beide jung, heiter und glücklich. Zudem wird der Graf in eigenen Räumen leben, völlig sein eigener Herr sein und seine Wirte nur sehen, so oft es ihm beliebt, sich zu ihnen zu begeben.«
Ich danke«, sagte Monte Cristo. »Ich werde mich begnügen, Ihrer Schwester und Ihrem Schwager durch Sie vorgestellt zu werden, wenn Sie mir diese Ehre erweisen wollen. Aber ich nehme keines von den Anerbieten der Herren an, da schon eine Wohnung für mich bereitsteht.«
»Wie?« rief Morcerf. »Sie wollen im Gasthof absteigen? Das wird sehr unbequem für Sie sein.«
»War ich denn in Rom so übel dran?« fragte Monte Cristo.
»Oh, in Rom«, entgegnete Morcerf, »dort haben Sie 50.000 Piaster ausgegeben, um sich eine Wohnung möblieren zu lassen. Doch ich setze voraus, Sie sind nicht geneigt, sich jeden Tag eine solche Ausgabe zu machen.«
»Das hätte mich nicht zurückgehalten«, sagte Monte Cristo. »Doch ich war entschlossen, ein Haus in Paris zu haben, ein eigenes Haus, und schickte meinen Kammerdiener voraus, der mir dieses Haus kaufen und möblieren lassen musste.«
»Haben Sie denn einen Kammerdiener, der Paris kennt?«
rief Beauchamp. »Er kommt wie ich zum ersten Mal nach Frankreich, mein Herr, ist schwarz und spricht nicht.«
»Dann ist es Ali«,
versetzte Albert, während alle erstaunt aufblickten.
»Ja, es ist Ali, mein Nubier, mein Stummer, den Sie, wie ich glaube, in Rom gesehen haben.«
»Allerdings, ich erinnere mich seiner«, sagte Morcerf. »Aber wie konnten Sie einen Nubier beauftragen, Ihnen ein Haus zu kaufen, einen Stummen es möblieren zu lassen? Der arme Unglückliche wird alles verkehrt gemacht haben.«
»Sie täuschen sich, Herr. Ich bin im Gegenteil überzeugt, dass er alles nach meinem Geschmack eingerichtet hat. Denn Sie wissen, mein Geschmack stimmt mit dem gewöhnlichen nicht überein. Er ist vor 8 Tagen angekommen und wird in der Stadt mit dem Instinkte eines guten Jagdhundes herumgelaufen sein. Er kennt meine Neigungen, meine Schrullen, meine Bedürfnisse, und ich zweifle nicht, dass er alles nach meinem Sinn ausgewählt hat. Er wusste, dass ich heute um 10 Uhr ankomme
und wartete auf mich seit 9 Uhr an der Barriere der Fontainebleau. Dort übergab er mir dieses Papier, auf dem meine neue Adresse steht. Sehen Sie?
Monte Cristo reichte das Papier Albert und dieser las: Champs-Élysées Nummer 30.
Das ist in der Tat originell, rief Bonchamp unwillkürlich.
Und ganz fürstlich, fügte Chateau Renaud hinzu.
Sie kennen Ihr Haus nicht einmal? Fragte Debray.
Nein, erwiderte Monte Cristo. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich die Stunde nicht versäumen wollte. Ich machte meine Toilette im Wagen und stieg vor der Tür des Vicomte aus.
Die jungen Leute schauten sich an. Sie wussten nicht, ob Monte Cristo Theater spielte. Doch alles, was aus dem Mund dieses Mannes kam, trug ein solches Gepräge der Einfachheit, dass man an keine Lüge denken konnte. Warum sollte er auch gelogen haben?
»Wir werden uns also begnügen müssen, den Herrn Grafen all die kleinen Dienste zu leisten, die in unserer Macht liegen«, sagte Bouchon. »Ich meinerseits öffne ihm in meiner Eigenschaft als Journalist alle Theater in Paris.«
»Ich danke«, versetzte Monte Cristo lächelnd. »Mein Intendant hat bereits Befehl erhalten, mir in jedem eine Loge zu mieten.«
»Ist Ihr Intendant auch ein Nubier, ein Stummer?« fragte Debray.
»Nein, er ist ein Landsmann von Ihnen, soweit man bei einem Korsen überhaupt von Landsmannschaft reden kann. Er ist also auch Korse. Doch Sie kennen ihn, Herr von Morcerf?«
»Sollte es etwa der brave Signor Bertuccio sein, der so gut Fenster zu mieten versteht?«
»Ganz richtig. Sie haben ihn bei mir an dem Tage gesehen, wo ich Sie beim Frühstück zu empfangen die Ehre hatte. Er ist ein sehr braver Mann, der ein wenig Soldat, ein wenig Schmuggler, ein wenig von allem, was man sein kann, gewesen ist. Ich möchte nicht schwören, dass er nicht einmal mit der Polizei wegen einer Lumperei, etwa eines Messerstiches, in Konflikt gekommen ist.«
»Und Sie haben diesen ehrlichen Weltbürger zum Intendanten gewählt, Herr Graf«, sagte Debray. »Wie viel stiehlt er Ihnen jährlich?«
»Auf mein Ehrenwort, nicht mehr als ein anderer, dessen bin ich mir sicher. Doch er besorgt meine Angelegenheiten, kennt keine Unmöglichkeit und ich behalte ihn.«
»Also, Sie haben ein völlig eingerichtetes Haus«, sagte Chateau Renaud.
»Ein Haus in der Champs-Élysées, Bediente, Intendanten. Es fehlt nur noch eine Geliebte.«
Albert lächelte. Er dachte an die schöne Griechin, die er in der Gesellschaft des Grafen gesehen hatte.
»Ich habe etwas Besseres«, antwortete Monte Cristo. »Ich habe eine Sklavin. Sie mieten Ihre Geliebten im De l'Opéra, im Théâtre des Variétés. Ich habe die meinige in Konstantinopel gekauft. Sie hat mich sehr viel gekostet, aber ich brauche mich in dieser Beziehung um nichts mehr zu kümmern.«
»Doch Sie vergessen«, sagte Debray lachend, »wir sind, wie König Karl gesagt hat, Frank dem Namen nach, Frank der Natur nach. Und somit ist Ihre Sklavin, sobald sie den Fuß auf die Erde Frankreichs gesetzt hat, frei geworden.«
»Und wer wird ihr das sagen?« fragte Monte Cristo.
»Der nächste Beste.«
»Sie spricht nur Neugriechisch.«
»Das ist etwas anderes.« »Aber wir werden Sie wenigstens sehen«, fragte Bouchon. »Oder besitzen Sie auch Eunuchen, wie Sie einen Stummen haben?«
»Nein«, erwiderte Monte Cristo. »So weit treibe ich den Orientalismus nicht. Jedem von meiner Umgebung steht es frei, mich zu verlassen. Und wer mich verlässt, bedarf weder meiner noch irgendeiner anderen Person. Darum verlässt man mich vielleicht nicht.«
Inzwischen war man längst beim Nachtisch und bei den Zigarren angelangt.
»Mein Lieber«, sagte Debray, als er aufstand und wegging zum Wirt, »es hat 2:30 Uhr geschlagen. Ihr Gast ist entzückend, aber die Gesellschaft mag so gut sein, wie sie will. Man verlässt sie doch am Ende. Zuweilen einer schlechten zuliebe. Ich muss in mein Ministerium zurückkehren. Über den Grafen spreche ich mit dem Minister und wir erfahren sicherlich, wer er ist.«
»Nehmen Sie sich in Acht«, entgegnete Morcerf. »Die Schlauesten haben darauf Verzicht geleistet.«
»Bah! Wir haben 3 Millionen für unsere Polizei. Sie sind allerdings fast immer im Voraus ausgegeben. Doch gleichwohl. Es bleiben immerhin 50.000 Francs, die man hierauf verwenden kann.«
»Und wenn Sie wissen, wer es ist, werden Sie es mir sagen?«
»Ich verspreche es Ihnen. Auf Wiedersehen, meine Herren.«
Mit diesen Worten verließ Debray die Gesellschaft und rief ganz laut im Vorzimmer: »Vorfahren!«
»Gut«, sagte Beauchamp zu Albert, »ich gehe nicht in die Kammer, aber ich habe nun meinen Lesern etwas Besseres zu bieten als eine Rede von Danglars.«
»Ich bitte, Beauchamp«, erwiderte Morcerf, »ich bitte kein Wort hiervon. Berauben Sie mich nicht des Verdienstes, ihn vorzustellen. Nicht wahr? Er ist interessant.«
»Er ist noch mehr«,
sagte Chateau Renaud.
»Er ist in der Tat einer der außerordentlichsten Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Kommen Sie mit, Morel?«
»Lassen Sie mich nur meine Karte dem Grafen geben, der uns einen Besuch zugesagt hat.«
»Seien Sie versichert, dass ich nicht verfehlen werde, ihn abzustatten«, sagte der Graf mit einer Verbeugung. Nachdem hierauf Morel dem Grafen seine Karte überreicht hatte, entfernte er sich mit dem Baron von Chateau Renaud und ließ Monte Cristo mit Morcerf allein.
Sie hörten »Der Graf von Monte Cristo, Band 2« von Alexandre Dumas. Gesprochen von Rainer Schuppe. Aufgenommen im Coworking Space Raya Works in Santani auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet mit Hindenburg Narrator.